Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1.21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Moini zusammen und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Mit mir hier auf dem virtuellen Podcastbund Pandora sind Physikerin, Wissenschaftsjournalistin, Autorin und direkt verbunden mit Ava, Anne-Dorette Ziems.
Hallo!
Und schlummernd im Link Tank, aber dafür umso frischer im Avatar ist mir.
Lieb's Henry, weiter.
Ist mir vom Archipel Pandoras Wissenschaftsjournalist, Science Presenter und Oberbastler Jack Pop zugeschaltet.
Hallo, ich wollte einmal im Leben groß sein.
Ja. Nee. Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, aber nein. Wir können dir ständig Witze über deine Größe machen.
Nur manchmal, wenn es sich anbietet.
Nur manchmal. Ja, und ich bin Henry, Physiker, Dozent, halber Autor und auch gern an den Stränden von Pandora unterwegs bei den Walen. Und ja, ihr Mausis, was geht bei euch ab? Wie war die letzte Woche für euch?
Leider strandfrei, ehrlich gesagt, bei mir.
Ah.
Ja, Mist.
Ja.
Wir hatten bei uns bei der Freiwilligen Feuerwehr hatten wir Jahreshauptversammlung. Und das ist eigentlich ja immer eher so eine Naja-Veranstaltung, ne? Macht man halt so einmal im Jahr. Aber dieses Mal war es richtig cool. Ich war auch schon vorher richtig aufgeregt, weil meine Freundin Sina, die manchmal auch den Podcast hört, hallo Sina, die ist mit mir vor 20 Jahren, sind wir in die Jugendfeuerwehr gekommen, hier bei uns im Ort. Und Sina ist letzte Woche bei der Jahreshauptversammlung als stellvertretende Wehrführerin gewählt worden. Yay,
yay.
Sina!
Herzlichen Glückwunsch!
Applaus.
Als erste Frau übrigens auch natürlich, weil es ja eigentlich so männerdominiert. Mhm. Aber ich finde es richtig cool und ich freue mich, dass es jetzt weitergeht mit Sina.
Sehr gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen was anzünden in Brokstedt, damit da auch ordentlich Reputation zusammenkommt.
Aber unauffällig.
Kann ich helfen? Ich habe nämlich am Wochenende sehr viel mit Feuer rum experimentiert. Bei mir gehen jetzt langsam die Shows wieder los und wir haben für den nächsten Circus of Science von der Stadt Leipzig so eine Plakat-Ausschreibung gewonnen. Also du konntest quasi diese Plakatwerbeflächen, da konntest du dich drauf bewerben. Die Stadt hat so ein paar Slots dafür für eine Woche verlost. Und wir haben eine Woche 100, glaube ich, Plakatstellen haben wir bekommen,
oh,
for free.
Wow.
Das ist ziemlich geil. Plakate mussten wir selber zahlen, das war auch teuer. Aber zumindest mussten wir die Miete nicht zahlen. Und jetzt hängt mein Gesicht 100 Mal auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt. Und da dachte ich erst, cool, und alle haben mir diese Fotos geschickt, ne, weil ich gesagt habe, los, schick mir das mal bei Instagram oder so. Und dann ist mir aber aufgefallen, kacke, wenn da jetzt wirklich Leute kommen, die die Show noch nie gesehen haben. Ich bin auf dem Plakat halt so voll mit so Feuer zu sehen.
Oh, muss das Game upsteppen.
Ja, genau. Ich habe überhaupt nichts mit Feuer vorbereitet für die Show. Und ich meine, das muss jetzt nicht sein. Aber ich dachte mir, ich weiß nicht, ich bin ein Perfektionist und denke so, okay, jetzt kommen die Leute und erwarten da irgendwie Feuerspucke
ja,
oder so.
Du hattest auch mal diesen kleinen Drachen von Drachenzähmen leicht gemacht mit so einem Flambier-Ding.
Ja, das habe ich. Nee, der ist hier tatsächlich direkt neben mir, aber den habe ich noch nie benutzt. Den, für alle, die es nicht wissen, habe ich bei Anne im Vorgarten zusammengebastelt.
Ganz genau.
Der soll bunte Flammen spucken.
Bei Anne ist immer irgendwas mit Feuer, oder? Also du bastelst diesen Drachen, ja? Ich brenne bei Anne in der Küche.
Stimmt.
Was ist los?
Stimmt, wir haben dich auch schon angezündet.
Ja.
Naja, Sina soll ja was zu tun bekommen. Das ist alles nur für Sina. Ja, auf jeden Fall habe ich mit Bärlapsporen hier auf dem Balkon rumgepustet und weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber naja, ich glaube, alle wissen, dass ich hier bei mir zu Hause Dinge tue. Aber unter kontrollierten Bedingungen, ich weiß genau, was ich mache und so. Aber ja, es gab Stichflammen, sehr viele am Wochenende hier bei mir.
Wenn bei dir auf der Terrasse eine Stichflamme kommt, ne, das ist ja so ein bisschen in Leipzig dann, wie wenn sie in so einer Raffinerie oben das Gas abfackeln. Also das sieht man ja über ganz Leipzig.
Man kennt es. Wundert auch keinen.
Ja, genau.
Haben eigentlich schon mal Nachbarn angerufen bei dir und haben gefragt, ob alles okay ist?
Nein, aber tatsächlich, manchmal denke ich darüber nach. Aber es guckt ja jetzt auch keiner hier rein, hoffe ich.
Ich gucke manchmal bei meinen Nachbarn rein, wenn es sich so anbietet.
Ja, aber jetzt nicht stundenlang, oder? Mit,
nein.
Oder sitzt du da?
Natürlich nicht.
Too creep.
Ja, so viel Aufregendes wie ihr habe ich leider nicht erlebt. Ich habe aber meinen ersten eigenen Workshop gehabt in der Graduiertenakademie hier an der Uni. zum Thema, Achtung, Wissenschaftskommunikation.
Oh, cool.
Ich habe andere Leute gebrieft, wie man Wissenschaft kommuniziert. Waren 10 Leute da, verschiedene Fachrichtungen auch, also von Naturwissenschaften, auch geisteswissenschaftliche Leute. Und ja, hat ziemlich viel Spaß gemacht.
Ja, cool.
Dann hallo an 10 neue Leute, die jetzt auf jeden Fall ja diese Folge gerade wahrscheinlich hören.
Ja, ja, ich habe natürlich auch für unseren Podcast geworben. Mal gucken, ob die jetzt reinhören. Liebe Grüße.
Eine Hausaufgabe hast du aufgegeben.
Ja, 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 damit es den Schein gibt, müssen sie nachweisen, dass sie mindestens 20 Folgen gehört haben. Unser heutiges Thema ist sich letztens gewünscht worden bei unserer kleinen Fragestunde. Da hat sich Chrissy gewünscht, dass wir doch mal Avatar auseinandernehmen sollen. Liebe Grüße erstmal an Chrissy und ich bin sehr gespannt, ob wir das heute schaffen, ihn wirklich auseinanderzunehmen.
Ich muss an der Stelle, glaube ich, gleich mal eine Entschuldigung loswerden oder zumindest nochmal etwas revidieren. Also wir hatten Avatar ja in der Jahresendfolge kurz besprochen, wo es um eure Fragen an uns ging. Und da ging es darum, was wir in letzter Zeit ziemlich scheiße fanden. Und ich habe ja Avatar im Kino geguckt im Dezember und fand den ganz furchtbar und habe richtig abgehatet. Und ich finde den ich geschaut habe, auch immer noch scheiße. Aber ich habe mich jetzt gestern nochmal in das ganze Lore hier wieder reingearbeitet und habe mich daran erinnert, dass ich einfach absolut fasziniert von dem ersten Teil war. Ne? Wissenschaftlichkeit hin oder her, da kommen wir ja dann heute noch drauf. Aber diese Welt und dieses Erlebnis und wie viel Mühe die sich gegeben haben, das zu schaffen. Ich weiß, das hat mich damals sehr beeindruckt und ich würde auch sagen, dass es mich heute noch beeindruckt. Also Film 1 hat schon bleibenden Eindruck hinterlassen und ich würde auch sagen, für mich ist das einer von zwei Filmen, die ich als einzige je in meinem Leben als 3D-Filme akzeptieren würde. Das andere ist Victor Hugo, der war mega geil, und Avatar.
Das fand ich auch. Also der erste Avatar-Film, wo ich den geguckt habe, habe ich gedacht, geil, also Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Auch was du gesagt hast mit diese Welt, wie die das gemacht haben und so, das ist schon sehr, sehr cool. Und das muss ich sagen, finde ich auch in den neueren Filmen immer noch cool. Also das sieht immer noch alles fantastisch aus. Es ist übelst cool gemacht. Es ist irgendwie alles sehr durchdacht und so. Und das hat mir auch ziemlich gut gefallen, ja.
Ich finde es auch optisch sehr ansprechend, aber ich bin trotzdem kein Fan. Also diese Alien-Welt und so ist mega cool. Und das war ja, glaube ich, auch so der erste richtige 3D-Film, der in die Kinos kam. 2009 war das ja. Mhm. Was ich halt richtig krass finde, ist, dass Avatar ja immer noch, beziehungsweise wieder, der war ja mal kurz abgelöst von den Avengers und jetzt ist er ja wieder der finanziell erfolgreichste Film überhaupt. Mhm. Aber der hat so 0,0 kulturellen Impact. Null. Es gibt keine Memes, es gibt keine bekannten Zitate, die man irgendwie kennt. Es gibt kein Kinderspielzeug. Niemand verkleidet sich als Navi zu Fasching oder Halloween. Null. Und also ich habe mich dann so gefragt, können ja vielleicht alle, die hier gerade zuhören, sich auch fragen. Ich habe das jetzt natürlich schon 10-mal gelesen, weil ich mich hier vorbereitet habe für die Folge. Aber hätte ich mich an die Namen von den Hauptcharakteren erinnert, wenn ich jetzt nicht zufällig halt die letzten Tage hier viel dazu gelesen hätte? Also irgendwie der ist so, ja, also klar, diese Alien-Welt und man weiß natürlich, alles leuchtet und die verbinden sich da immer mit ihrem Pferd und das sechsbeinige Pferd und diese Vögel da und so. Aber irgendwie ist es gefühlt, je länger ich drüber nachdenke, ich habe den damals auch mehrmals gesehen, weil ich das auch cool fand, so. Aber je länger ich jetzt so drüber nachdenke, desto weniger bin ich Fan, weil die Geschichte einfach auch nicht so toll ist, was jetzt so Science-Fiction angeht. Also es ist halt eher die Bilder, aber die Geschichte ist so, meh. Es ist auch nicht alles so durchdacht und nicht so clever gemacht. Also gefühlt wie so eine Tech-Demo, eine richtig teure Tech-Demo für dieses 3D-Zeug.
Ja, 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 ja.
Das hat ja auch gut funktioniert, ne? Aber ich bin voll bei euch, weil ich habe danach eigentlich nie wieder gerne so einen 3D-Film geguckt. Also es hat sich nie wieder so richtig gelohnt.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil wenn man jetzt natürlich guckt, es gibt natürlich massig Foren, ne? Auch lerne die Sprache der Navi und so. Also da sind wirklich relativ, gibt es eine große Community.
Und es gab Lego. Beim zweiten Teil gab es Lego, weil ich gerade so meinte, kein Spielzeug.
Merch aber hast du ja auch dabei, aber ich weiß, was du meinst. Es hat nicht diesen riesen Impact wie so Harry Potter oder wie Herr der Ringe. Ja. Ich war ja super lange auf Cosplay-Conventions unterwegs. Und ich habe da, also gab es Navi, aber super selten, du hast recht. Das ist nicht so dieses
Also
coole
dafür, dass es halt
Franchise.
der finanziell erfolgreichste Film ist, finde ich es krass.
Ja. Aber spannend, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das empfindet, ob das für euch einen großen Impact hatte.
Aber bevor wir jetzt hier ganz tief in die Avatar-Mythologie und die Facts darüber einsteigen, würde ich sagen, hören wir uns erst nochmal eine kurze Zusammenfassung an für alle, die Avatar nicht kennen.
Mit dem Avatar-Franchise hat Titanic-Regisseur James Cameron ein bildgewaltiges Science-Fiction-Epos geschaffen, das vor allem durch seine revolutionäre 3D-Technik und visuelle Opulenz Maßstäbe setzt. Im Zentrum der Handlung steht der querschnittsgelähmte Ex-Marine Jake Sully, der im Jahr 2154 auf dem Lichtjahre von uns entfernten Mond Pandora die militärische Mission seines verstorbenen Bruders übernehmen soll. Seine Hauptaufgabe ist es, Kontakt zum indigenen Volk der Na'vi aufzunehmen, zum einen um die einheimische Alienspezies besser kennenzulernen, zum anderen um sie davon zu überzeugen, die Menschen auf ihrem Heimatplaneten den begehrten Rohstoff Unobtainium abbauen zu lassen. Dafür wird sein Bewusstsein in einen von Wissenschaft und Militär erschaffenen Na'vi-Klon transferiert, den sogenannten Avatar. Als perfekt angepasster Körper soll er die menschenfeindlichen Umweltbedingungen auf Pandora ausgleichen und gleichzeitig den Na'vi als vertrautes Gegenüber dienen, um die Chancen bei den Rohstoffverhandlungen zu verbessern. Doch je mehr Zeit Jake in seinem Avatar-Körper verbringt, je mehr Einblick er in das faszinierende Ökosystem Pandoras und die naturverbundene, gemeinschaftlich orientierte Lebensweise der Na'vi erhält, desto schneller wird ihm klar, dass die Menschen als brutale Kolonialmacht auf Pandora gelandet sind, gekommen, um Bodenschätze aus Profitgier zu plündern, ohne Rücksicht auf die Kultur der Na'vi und das Ökosystem des Planeten. Im Laufe der Geschichte wechselt Jake Sully deshalb mit ein paar menschlichen Verbündeten die Seite, lernt Film für Film die verschiedenen Stämme und Regionen Pandoras kennen und tritt dabei immer wieder seiner eigenen Spezies entgegen, um das Leben auf Pandora zu schützen und die Schönheit dieses fremden Ortes zu bewahren.
Ja, Anna hat schon gesagt, der erste Avatar-Film ist 2009 rausgekommen und ausgelegt ist er auf 5 Filme. Also 2022 kam Teil 2.
Wusste ich gar nicht.
Wirklich gar keinen Bock, ey. Gar keinen Bock.
Oh, Teil 2 kam dann 2022, jetzt 2025 Teil 3 und die nächsten Filme sind für 2029 und 2031 angedacht. Und je nachdem, wie, also erstmal, ob es den nächsten Film gibt, hängt natürlich davon ab, wie jetzt der dritte Teil performt, aber wie wir gerade gehört haben, performt ganz gut. Also werden wir 2029 mit dem nächsten Avatar-Film rechnen können.
Bin ich echt gespannt so, weil die Story flacht ja jetzt so ab. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich heute nicht so viel reden, aber die Story ist einfach so scheiße. Es ist immer das Gleiche. Die machen nur dumme Sachen.
Ja.
Und die haben Plot-Armor ohne Ende. Niemand, der nicht sterben soll, stirbt. Das ist gemein.
Ja. Also das muss ich auch sagen. Der erste Teil war noch sehr, sehr cool. Ja, auch das Thema hat mich insgesamt ziemlich angesprochen, aber der zweite Teil war schon ziemlich genau wie der erste, nur am Wasser. Und der dritte Teil ist derselbe wie der zweite, auch am Wasser. Also sie haben einfach denselben Film nochmal gedreht.
Ja, richtig.
Das Wort Avatar kommt übrigens aus dem Sanskrit und bedeutet Inkarnation.
Wie passend.
Und wisst ihr, welche Schriftart das Logo von Avatar hat?
Ja, Papyrus. Das war doch der Gag vor ein paar Jahren. Hat da nicht einer sogar ein Video drüber gemacht? James Franco? Oder
Ryan Gosling.
Wer war das?
Ryan Gosling. Zwei Videos gibt's. Und Chrissy, der den Vorschlag gemacht hat für Avatar, der ist Grafikdesigner und ist ein ziemlicher Typo-Nerd. Und der hatte mir damals diese Videos geschickt. Und wer das nicht kennt, also Papyrus, wir müssen mal gucken, das ist so eine Standardschriftart und neben Comic Sans so die am meisten gehasste Schriftart.
Ja, ich fand Papyrus früher richtig cool. Auch so um die Zeit, ne, so 2008, 2009, wann hatte man ICQ? Ja. Ich hatte auf jeden Fall mein ICQ so eingestellt, dass die Schriftart Papyrus war. Ich war so edgy.
Oh krass, wow. Ey, Anne, übelster Fan.
Ja.
Liebe jungen Menschen, ICQ war mal ein Messenger.
So wie WhatsApp, aber auf dem Computer.
Da ist man dann nach der Schule immer on gekommen.
Man könnte da sehr coole Spiele spielen.
Man konnte auch so Minesweeper und so Krams so miteinander gegeneinander.
Leute, falsches Thema.
Abbruch.
Thema, sorry. Wir schweifen ab.
Genau, zurück zu Papyrus. Also Ryan Gosling hat sich in diesen Videos gefragt, wie es sein kann, dass ein Film mit einem Budget von $300 Millionen es nicht schafft, eine geile Schrift zu benutzen. Okay, offensichtlich hat es Anna abgeholt. Aber Grafikdesigner auf der ganzen Welt sind deswegen voll ausgerastet. Also das Video verlinken wir euch in den Shownotes oder die Videos, es sind ja mehrere. Es ist mega cool.
Ja, aber an anderer Stelle haben sie natürlich sehr viel Geld reingesteckt. Ne? Gerade wenn wir über das Thema Wissenschaft sprechen, werden uns heute Sachen auffallen, die nicht funktionieren. Aber James Cameron hat sich ja wirklich viel Mühe gegeben, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu konsultieren und diese Welt, die ja sehr komplex ist, zumindest annähernd plausibel zu machen. Und er hat sogar einen Sprachwissenschaftler oder Linguisten beauftragt, diese Navi-Sprache zu entwickeln.
Ja, ja.
Das finde ich schon cool dann.
Schon krass, ja, voll.
Und die Tiergeräusche im ersten Avatar-Film, ich weiß nicht, wie es in den neueren ist, das sind recycelte Dinosauriergeräusche aus dem Original Jurassic Park von 1993.
Was?
Ja. Ja,
irgend so ein B-Dino, der nicht benutzt wurde, den können wir jetzt hier einfeaturen.
Aber warum liegt da irgendwo, sind das alles Film-Homies, die sich per Dropbox dann sagen, hier liegt übrigens mein Jurassic Park-Ordner, nimm doch gerne. Oder, also.
Ja, ich denke, genau so läuft das, ja. Und James Cameron, der wollte eigentlich den Film schon 1999 veröffentlichen, also der hat da schon ewig lang dran gearbeitet und hatte die Idee dafür, aber die Technik war einfach noch nicht so weit. Und erst als er 2002 Gollum in Herr der Ringe gesehen hat, hat er sich gedacht, jetzt ist es soweit. Und du hast ja schon gesagt, Jack, dass das Geld nicht in die Schriftart geflossen ist, sondern so in die Effekte und so. Und das Coole bei ihm war ja, oder bei James Cameron, dass er auch so eine neue Kameratechnik entwickelt hat, wo er tatsächlich 3D filmen konnte. Ne? Dass das quasi unsere Augen imitiert, dass du so ein stereoskopisches Bild kriegst und dass es dann halt echtes 3D ist, was ganz schön cool ist. Und die Effekte, die haben, wie bei Herr der Ringe, auch die Weta Studios aus Neuseeland gemacht. Das ist echt mega cool. Ja. Die haben das echt ziemlich raus. Und die besten Effekte sind ja die, die man nicht sieht, dass es Effekte sind. Ne? Und zum Beispiel ist mir nie aufgefallen, der Charakter von Sigourney Weaver im ersten Teil, die Grace, die raucht. Ne?
Ja.
Aber die Kippe und der Rauch sind nicht echt.
Oh. Die raucht sogar direkt nach dem Aufwachen, ne? Die kommt aus dem Kryoschlaf und das Erste, was sie macht, ist direkt eine Kippe.
Macht sich eine Kippe an, ja, genau. Aber die Kippe ist nicht echt.
Aber das ist, warum?
Ja,
das ist wie wenn die sagen, wir haben den Bürostuhl haben wir animiert. Und du denkst, stell halt einen Bürostuhl hin.
Aber find's konsequent, dass, wenn es um Aliens geht, wieder unsere gute Freundin Sigourney Weaver mitspielt.
Ja,
das stimmt.
Da schließt sich der Kreis. Sehr, sehr gut. Na dann würde ich sagen, machen wir mal hier die digitale Kippe aus und starten in den wissenschaftlichen Teil.
Das Witzige an Pandora ist ja, dass das kein Planet ist, wie man vielleicht zuerst denkt, sondern es ist ein Mond. Also die leben und arbeiten bergbaumäßige Sachen da auf einem Mond und nicht auf einem Planeten. Pandora umrundet Polyphemus, das ist ein Gasriese, der im Alpha Centauri Sternsystem liegen soll und da dennoch zusammen mit zwei anderen Gasriesen Alpha Centauri A umrundet. Im Film sieht Polyphemus ein bisschen aus wie so ein blauer Jupiter, also der hat wie Jupiter auch so Streifen in so verschiedenen Blautönen. Und Pandora, der sieht auch ein bisschen aus wie die Erde. Also natürlich, die Kontinente sind anders, aber es gibt quasi Kontinente, die grün sind, es gibt Wolken und es gibt sehr, sehr viel Wasser. So, Pandora ist fiktiv und Polyphemus ist auch fiktiv, aber Alpha Centauri als Sternsystem ist sehr real. Also das gibt's hier bei uns in der Milchstraße und das ist unser Nachbarsternsystem. Das ist nämlich nur, in Anführungszeichen, 4 Lichtjahre von uns entfernt. Also quasi eine direkte Nachbarin der Sonne. Alpha Centauri ist ein Trippelsternsystem, direkt richtig crazy. Es hat das Doppelsternsystem Alpha Centauri A und Alpha Centauri B. Und dann gibt's noch Proxima Centauri. Der ist ziemlich weit weg von den anderen beiden und umrundet quasi beide, aber in halt so einem relativ großen Kreis. Gehört aber trotzdem offiziell dazu, auf jeden Fall. Alpha Centauri A und B, die sind beide eher sonnenähnlich. Alpha Centauri A ist ein bisschen heller und wärmer als Alpha Centauri B und Proxima Centauri ist ein roter Zwerg, also kleiner und kühler. Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal auf Alpha Centauri A, weil das ist ja quasi da, wo Pandora sein soll. Ich glaube, ich würde gleich ganz kirre, wenn ich noch so oft Centauri, Centauri, Centauri hintereinander sagen muss. Genau, also die interessante Frage ist ja jetzt, gibt es um den echten Alpha Centauri A auch Planeten? Wissen wir nicht so genau, ist leider die Antwort erstmal. Vor allem damals nicht, als der erste Film rauskam, 2009. Also da waren da noch keine Exoplaneten bekannt. Mittlerweile ist es so, dass es Kandidaten gibt für Exoplaneten um Alpha Centauri A. Und zwar relativ neu. Also letztes Jahr, 2025, da wurde mit dem James Webb Weltraumteleskop wurden da Aufnahmen gemacht von Alpha Centauri A. Und da haben die Hinweise darauf gefunden, dass es da einen wirklichen Gasriesen auch gibt, um Alpha Centauri A.
Ah,
also Cool. Das könnte es quasi geben.
Gut geraten, James Cameron.
Ja. Naja, ist ja nicht so abwegig, ne? Also hier bei uns gibt es ja auch viele Planeten. Tendenziell werden ja die meisten Sterne wahrscheinlich Planeten haben. Es ist nur ein bisschen schwierig, die zu entdecken. Aber mittlerweile, es häuft sich. Also es gibt ja jetzt viele Teleskope, die explizit auf Exoplaneten gucken. Und deswegen werden es gerade auch immer mehr. Genau, wenn ich jetzt sage, so Kandidat, dann heißt das halt, ja, da müsst ihr jetzt nochmal ein anderes Teleskop auch nochmal Aufnahmen machen, Messungen machen und es dann bestätigen, damit man halt weiß, okay, es ist wirklich ein Planet und nicht nur vielleicht irgendwie so eine kleine Gaswolke oder irgendeine andere Wärmeanomalie, Lichtanomalie, was sie da gemessen haben. Anders übrigens, Side Note bei Proxima Centauri, da gibt es schon 3 bestätigte Planeten. Also, aber halt nicht bei Alpha Centauri bisher. Es ist nämlich schwierig, die zu entdecken, gerade weil Alpha Centauri so nah an uns dran ist und deswegen auch so hell und schnell am Nachthimmel ist. Und wenn die Sterne halt so hell sind, die Planeten sind ja vergleichsweise gar nicht hell. Also die reflektieren ja nur das Licht von ihrem Stern und sind deswegen, die gehen dann halt einfach unter, also neben so einem Stern. Man muss dann halt so spezielle Techniken machen. Man muss quasi wie so eine kleine Maske vor zum Beispiel das Sternzwerg-Weltraumteleskop setzen, die dann halt das Licht von dem Stern so ein bisschen ausblendet und dann kann man halt drumherum gucken, ob da jetzt vielleicht noch ein Planet ist. Das hat jetzt schon ein paar Mal mit James Webb geklappt, aber es ist nicht so einfach. Aber ja, also dieser Exoplanetenkandidat, der da jetzt gefunden wurde bei Alpha Centauri A, der ist relativ passend für Polyphemus und vielleicht dann halt auch für Pandora. Cool. Das ist ganz witzig, weil wenn es den gibt, dann ist der wahrscheinlich so 1 bis 2 Mal so weit von Alpha Centauri A entfernt wie unsere Erde von der Sonne. Und das ist cool, weil ich meinte ja eben schon, Alpha Centauri A ist sonnenähnlich. Das heißt, die habitable Zone, also der Bereich, in dem Wasser flüssig sein kann und dann wahrscheinlich auch Leben möglich ist, ist auch so ungefähr bei 1 bis 2 Mal so weit weg wie Erde von der Sonne.
Hä, mega cool.
Und ja, also da passt ja.
Cool.
Passt es ja quasi direkt rein. Genau, weil auf Pandora sehen wir ja auch flüssiges Wasser und ganz viel Leben, was ähnlich ist im Prinzip wie auf der Erde. Also klar, reden wir später nochmal drüber, ist es natürlich anders, aber so von der Gefühl her ist es ähnlich mit Tieren und Pflanzen und so weiter. Genau, also das ist ganz cool. Das funktioniert dann und ja, okay, das ist jetzt ein Gasriese. Genau, der Gasriese wird kein flüssiges Wasser haben, aber wenn dieser Gasriese vielleicht wirklich einen Mond hat oder mehrere Monde, dann könnte es da vielleicht flüssiges Wasser geben und dann könnte es so ein bisschen so aussehen wie bei Pandora. Dass es jetzt Monde um Exoplaneten gibt, das wissen wir nicht offiziell und das ist halt auch nicht bestätigt, weil es ist ja schon schwierig, diese Exoplaneten zu entdecken und dann nochmal die noch kleineren Monde, um diese Exoplaneten zu entdecken. Es ist noch, weiß ich nicht, wie viel mal schwieriger. Aber wir können natürlich auch wieder davon ausgehen, dass es grundsätzlich Monde um Exoplaneten gibt. Ich meine, hier bei uns im Sonnensystem gibt es ja so viele Monde. Wir haben hier zum Beispiel Jupiter und Saturn, die haben richtig viele Monde. Ich glaube, also Saturn hat 274 bestätigte Monde, Jupiter 95. Und Pandora soll laut Franchise ja 14 Monde haben. Das ist ja noch moderat. Also, genau.
Und selbst bei uns werden ja, wird ja die Anzahl der Monde immer wieder aktualisiert. Also da kommt ja wirklich auch in jüngster Zeit kommen ja erst neu. Also selbst in unserem eigenen Sonnensystem entdecken wir erst jetzt neue Monde.
Ja. Neue Jupiter Monde. Und Saturn, die betteln sich quasi die ganze Zeit, wer mehr Monde hat. Genau, also deswegen können wir jetzt mal sagen, okay, von dem her ist Pandora auf jeden Fall realistisch oder zumindest, dass es einen Mond in diesem Alpha Centauri-System gibt, das ist auf jeden Fall realistisch. Und was ja auch gar nicht mal so unrealistisch ist, ist Leben auf einem Mond. Denn auch das vermuten wir ja hier im Sonnensystem. Also auf dem Jupitermond Europa zum Beispiel oder auf dem Saturnmond Enceladus sagen wir ja auch, hier könnte es möglicherweise Leben geben. Okay, anders als bei Pandora, weil wir gehen jetzt eher davon aus, dass da so mikrobielles Leben ist. Denn das Problem bei Jupiter und Saturn und dann eben auch bei den entsprechenden Monden ist, da ist es halt richtig kalt, weil die richtig weit weg von der Sonne sind. Also die sind auf gar keinen Fall mehr in der habitablen Zone. Die haben wahrscheinlich so einen flüssigen Ozean unter einer fetten Eisschicht. Und deswegen könnte halt in diesem Ozean dann eben so mikrobielles Leben sein, aber jetzt eher kein humanoides Leben. Das wäre schon wirklich sehr crazy, wenn man das da zufällig unter dieser Eisschicht in so einem Ozean entdeckt. aber wenn wir jetzt halt wieder zurückgehen zu diesem Kandidaten bei Alpha Centauri A, der ist ja in einer idealen Lage. Und ja, klar, warum nicht? Also, wenn der in der habitablen Zone liegt, könnte natürlich Leben auch außerhalb sein. Und natürlich könnte Leben sich auch schon entwickelt haben. Also das wäre theoretisch möglich. Ozeane auf Pandora, warum nicht? Was vielleicht noch so ganz interessant ist, ist, dass der Tag-Nacht-Zyklus anders sein kann. Also das merken wir ja schon hier bei uns im Sonnensystem. Also wir haben ja auch hier auf der Erde 24 Stunden Tag und auf Pandora sollen das angeblich 27 Stunden sein. Das wird in den Filmen so nicht gesagt, aber das hat jetzt hier Anfang des Jahres hat das James Cameron mal in so einem Interview gesagt, wo der so ganz viele Fanfragen beantwortet hat. Hat er jetzt wahrscheinlich nachträglich sich einfach so überlegt, dass ein Film 27 Stunden
hoffentlich nicht in dem Moment, wie die Leute von Stranger Things. Hoffentlich hat er das vorher mal kurz sich überlegt.
Also auf jeden Fall ist es ja nah dran an den 24 Stunden. Aber wenn wir jetzt quasi dahin reisen würden und uns da irgendwie anpassen wollen, könnte das für uns Menschen trotzdem richtig schwierig sein. Das ist, also ich finde, das kommt einem jetzt nicht so vor, weil das wirkt ja so ähnlich. Aber der Mars zum Beispiel, der hat nur ein bisschen längeren Tag als wir, 40 Minuten mehr nur, also 24 Stunden und 40 Minuten ist ein Mars-Tag. Und da gab es schon mal so Studien mit Crews, die an Mars-Missionen oder die Mars-Missionen so betreut haben von der Erde aus, ne, die Rover und sowas. Die haben versucht, quasi nach dem Mars-Rhythmus zu arbeiten, damit die halt immer arbeiten konnten, wenn auf dem Mars Tag ist und dann halt da die ganzen Sachen bedienen und so. Und das wurde dann auch noch mit so einer Studie überwacht, weil man es natürlich spannend fand, was macht das so mit dem menschlichen Körper, wenn du nach diesem Zyklus irgendwie arbeitest. Und da kam relativ schnell raus, dass es so Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten und so weiter gibt. Keine Ahnung, ich meine, jetzt ist es ja so, wenn du wirklich dort vor Ort bist, dann ist ja auch natürlich Licht dunkel und so anders. Und da kann man sich vielleicht noch einen Ticken besser anpassen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind ja schon ziemlich krasse Gewohnheitstiere. Also ist nicht einfach,
ja,
auf jeden Fall.
Und unsere biochemischen Prozesse sind ja auch auf 24 Stunden angepasst, evolutionär.
Ja.
Also
wobei da ist ja auch so, dass diese innere Uhr, die wird ja auch durch den Hell-Dunkel-Rhythmus gesteuert. Also wenn du Licht in die Augen kriegst, geht das sozusagen los, da wird deine Uhr quasi aufgezogen und dann geht die mit der Zeit irgendwie, tickt die runter so, bis du dann irgendwann wieder müde wirst.
Ist also schon klar, aber die Frage ist, ob alles daran gebunden ist. Da bin ich jetzt nicht Biologe genug, um zu checken, alle Stoffwechsel.
Also dafür müssten wir wohl erstmal nach Pandora reisen.
Ja.
Ja, wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren.
Ja, auch noch funny ist ja, wenn du in so einem Trippelsternsystem unterwegs bist, dann hast du ja quasi nicht nur das Licht von Alpha Centauri A, was die ganze Zeit irgendwie zu dir kommt, sondern auf Pandora würde man ja auch noch Licht abbekommen von Alpha Centauri B und vielleicht auch noch ein ganz, ganz kleines bisschen von Proxima Centauri. Das heißt, dass es dann nachts auch, klar, manchmal wird es auch ganz dunkel sein, aber manchmal, wahrscheinlich ist es nachts meistens gar nicht so ganz dunkel, sondern halt eher immer nur so
Dämmerung so. Ja.
Genau. Mhm. Und was wir auch im Film ganz am Anfang schon direkt sehen, ist, dass auf Pandora eine andere Atmosphäre ist als hier bei uns auf der Erde. Also die Menschen, die da hinreisen, die können da nicht atmen, die brauchen halt so Atemmasken. Die Atmosphäre soll da deutlich dichter sein und sind ähnliche Sachen drin wie bei uns, also auch Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, dann Xenon, Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Und was für uns halt zum Verhängnis wird, ist, es gibt zwar genug Sauerstoff, aber es gibt viel zu viel Kohlendioxid.
Ja, der Anteil auf Pandora sind es 18% Kohlendioxid.
Oh, wow.
Das wäre schon sehr, 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 sehr tödlich. Ja.
Das ist schon krass, aber dann hast du da ja auch den fetten Treibhauseffekt.
Deswegen haben die immer so wenig an, wahrscheinlich.
Ah, ja, stimmt, deswegen sind die da wie immer nackt.
Nein, keine Ahnung. Aber ja, genau. Die haben so eine dichte Atmosphäre und dann haben die ja, also wenn wir jetzt so nochmal so auf Schwerkraft oder so gucken, jetzt so wie die sich da bewegen im Film, ist es ja erdähnliche Schwerkraft. Ich glaube, es soll ein bisschen weniger Schwerkraft
80%
angeblich sein, genau.
Aber wie wird die Atmosphäre dann dichter?
Weil das schwerere Gase sind.
Durch
Xenon,
klar. Stimmt.
Durch das Xenon, genau. Den hohen Xenon-Anteil. Da gibt es so Spitzfindigkeiten, dass diese Ikrans, diese Flugdrachen oder keine Ahnung, Flugmonster, dass die sich durch die dichtere Atmosphäre ganz anders bewegen würden. Also auch wenn du die Fallen siehst und so, ne, dass die Bewegungen quasi nicht so flüssig sein dürften, wie du es jetzt in dem Film zum Beispiel siehst.
Ja, klar, mehr Widerstand, müsste alles ein bisschen schwerfälliger sein.
Also ich habe da mal eine coole Doku gesehen, da ging es um tatsächlich auch um Aliens, aber im Sinne von, welche Arten von Organismen und Leben könnte in anderen Systemen mit anderen Bedingungen möglich sein.
Oh, das habe ich, glaube ich, gesehen. Wahrscheinlich das, also ich habe auch schon mal sowas gesehen, bestimmt die gleiche.
Und da fand ich es ganz interessant, dass sie gesagt haben, wenn du jetzt wirklich eine sehr viel dichtere Atmosphäre hättest, dass die Flugtiere, die du dann da hättest, eben weniger fliegen würden, sondern mehr gleiten. Also, dass die quasi kurz Energie aufwenden, um nach oben zu kommen.
Ja dann.
Und dann segeln sie quasi wie auf so einer Wasserschicht, ne? Also auf der dichten Atmosphäre und bewegen sich damit fort. Das fand ich einen ganz, ganz eindrücklichen Vergleich irgendwie.
Ja, voll.
Und ein bisschen so müsste es ja dann vielleicht auch auf Pandora sein.
Was ich mich jetzt noch so gefragt habe, oder also was ich natürlich, was man sich als allererstes denkt, weil so fängt ja auch der Film an, wenn es jetzt Pandora so gäbe und es ist ja jetzt gar nicht mal so abwegig, kommen wir dahin. Also können wir von der Erde irgendwie dahin kommen. Ich meine, der Film spielt ja irgendwie 2154, der erste zumindest. Also noch ein bisschen in der Zukunft, wo man sich so denkt, ja, okay, Raumfahrttechnik und so weiter kann sich doch so ein bisschen weiterentwickeln. Aber jetzt so aus aktueller Sicht erstmal schwierig. Also nach Alpha Centauri oder zum Alpha Centauri Sternsystem zu kommen, ist erstmal schwierig, obwohl das ja unser direkter Nachbar ist. Trotzdem 4 Lichtjahre entfernt und aktuelle Antriebstechnik, die jetzt hier so Raumschiffe haben, das wird halt meistens so mit den Voyager-Raumsonden verglichen, weil die bisher am weitesten weggeflogen sind von der Erde. Aber wir bräuchten über 70.000 Jahre. Also mit so schnell wie die fliegen und mit aktuell, wie gesagt, mit dieser aktuellen Antriebstechnik bräuchten wir 70.000 Jahre bis nach Pandora und das wäre ja Overkill. Also das funktioniert so nicht. Da müssten wir jetzt erstmal ein bisschen was Besseres und Schnelleres erfinden. Es gibt theoretische Ideen für schnellere Raumschiffe. Also was man ja jetzt hat, ist ja quasi wie so ein Verbrennerantrieb, chemischer Antrieb. Da wird halt Zeug verbrannt, Treibstoff. Und dann sind die heißen Abgase quasi der Antrieb. Aber es gibt ja Ideen auch für so Lasersegel und generell Ionenantrieb und Kernenergieantriebe, die aber jetzt bisher alle weder als Prototyp noch sonst irgendwie praktisch umgesetzt sind. Also es sind alles immer nur so theoretische Überlegungen, die es da gibt. Und genau, also das ist auf jeden Fall noch so eine große Hürde, die man überwinden müsste, wenn man das so machen möchte wie in Pandora. Was ich mich jetzt noch so konkret gefragt habe, ist, würde sich das wirklich so lohnen, wie die das darstellen? Also wenn die das einzige, in Anführungszeichen, was sie da jetzt ja holen, ist dieses Unobtainium. Und dann wird ja gesagt, das ist irgendwie eine Energiequelle dann für die Erde und dann wird das halt immer zur Erde transportiert. Aber ich frage mich, ob sich das lohnt, also damit zum Schiff hinzufliegen. Ich glaube, im Film dauert das ja trotzdem noch ungefähr 6 Jahre. Also die haben ja anscheinend ein Raumschiff, was irgendwie 70% Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Dauert ja trotzdem mehrere Jahre, das dann so hin und her zu fliegen. Und ich frage mich, ob sich das wirklich, wirklich lohnen würde, dafür zu so einem Exomond zu fliegen, um dann halt irgendwie so ein spezielles Metall zu haben.
Kommt halt auf die Ausgangssituation an, ne? Also die Prämisse ist ja so ein bisschen wie bei Interstellar, dass bei Interstellar geht die Nahrung auf der Erde verloren und bei Avatar ist ja, dass die Rohstoffe aufgebraucht sind.
So. Aber auch, also das wird ja nicht so ganz konkret gesagt, ne? Also ja, dass wenn die sagen, die Rohstoffe sind aufgebraucht, aber dann wird gleichzeitig gesagt, das ist eine Energiequelle. Frage ich mich ja schon mal, wie genau die das als Energiequelle nutzen wollen. Ist jetzt die eine Frage. Aber kann man dann nicht, also wieso dann nicht eher investieren in halt noch mehr Solar und halt diese Kraftwerke im All und das so weiter?
Irgend so ein BWLer hat das durchgerechnet und hat gesagt, hey, pass auf, das lohnt sich, lass da hinfliegen.
Du musst halt auch erstmal krass investieren, ne? Ich meine, du musst halt erstmal in diese ganze Technik mit dem Raumschiff und so und dann sehen wir ja auch schon direkt im ersten Film, wie so Braunkohlebagger, die da sind, also diese ganze Maschinerie, die da hingeschleppt haben, das ist ja krass und halt auch immer die Leute und dann müssen die Kryo schlafen, das musste ja auch erstmal noch erfunden werden. Also da bin ich kraus. Also ich würde sagen, Pandora, so als Mond, ja klar, kannst theoretisch geben. Haben wir bisher Hinweise auf Pandora? Leider nein. Cool wäre es natürlich. Aber wo es dann so ein bisschen hakt, ist, glaube ich, diese ganze Geschichte mit dem Raumschiff. Und selbst in 100 Jahren, selbst in 120 Jahren, wäre das jetzt nicht drin. Also da müsste man ja wirklich jetzt irgendwie anfangen und sich so richtig committen. Also ich glaube, da müssten, wenn man das will, dann müssten sie jetzt so alle Länder sich nur darum kümmern auf der Welt, so als großes Kooperationsprojekt. Wäre auch schön eigentlich, so als großes Kooperationsprojekt. Auf jeden Fall nicht in dieser Timeline auch, weil du müsstest wissen, dass es den Mond gibt. Dann müsstest du ja schon Indizien dafür haben, dass es da irgendwie Wasser und Kram gibt, ne? Und da müsstest du ja mal eine Sonde hinschicken und das dauert ja auch alles schon. Und dann müsstest du irgendwie Daten zurückschicken und dann kannst du irgendwann mal Menschen schicken. Ja, wie auch immer. Also das ist utopisch, also diese Timeline ist utopisch. Aber Pandora so könnte existieren.
Mein Thema ist die Biologie von Pandora. Und ich habe angefangen zu recherchieren und habe gedacht, auf gar keinen Fall. Wenn wir das alles überblicken wollen oder so checken wollen, dann würden wir damit die Büchse von Pandora öffnen.
Wow.
Also nee, wir haben ja schon gesagt, ne, es ist eine designte Welt. James Cameron hat sich da mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und sehr vielen Production Designer, sagt man im Englischen. Also Menschen, die sich überlegen, was für ein Film sehr gut aussehen könnte. Haben die sich das sehr genau überlegt, was sie da für eine Welt schaffen wollen. Und ihm war es wichtig, eine Alien-Welt zu schaffen, die quasi irgendwie fremd wirkt, aber nicht zu fremd, dass wir uns abgestoßen fühlen, sondern die Idee war von Anfang an, dass wir uns auch zu den Navi selber hingezogen fühlen. Also James Cameron hat in einem Interview gesagt, wir haben da so lange dran rumgebastelt, dass wir bei einem Alien rauskommen, wo du sagst, das möchte ich sein. Ich möchte so sein wie die. Ne, die sind ja irgendwie größer als wir. Sie sind irgendwie auch so ein bisschen elegant und erhaben. Und dann haben die noch diese sehr krasse Verbundenheit, dieses, ja, wonach wir uns irgendwie sehen, dieses große Gemeinschaftsgefühl, diese Friedlichkeit, vor allen Dingen auch, das kommt ja jetzt immer mehr bei den Leuten wieder zurück, so diese Verbundenheit mit der Natur. Und das ist dann dieser Fantasy-Aspekt von dem Ganzen, ne, wo du sagst, da wird bei der Biologie wahrscheinlich auch hier und da ein Auge zugedrückt. Aber wir können ja erstmal gucken und ein paar Basics sammeln. Also die Navi sind ungefähr 3 Meter groß. Sie sind irgendwie in diesem Jäger- und Sammler-Status geblieben. Ne? Sprache ist relativ weit entwickelt und wie gesagt, auch diese gemeinschaftlichen Rituale und so sind da. Aber sie leben noch als Jäger und Sammler. Und die Frage ist natürlich auch, ob das eine bewusste Entscheidung ist oder ob, also man weiß ja nicht genau, wie lange sie jetzt schon auf Pandora sind, wie dieser ganze Evolutionszyklus läuft. Aber zumindest ist das, was wir sehen. Dann haben sie diese Sommersprossen, die im Dunkeln leuchten, wo man sich auch fragen kann, ist das clever? Ne? Also das machst du ja, Biolumineszenz machst du meistens, um entweder Beute anzulocken oder auf Geschlechtspartner aufmerksam zu machen. Und bei denen hat man ja das Gefühl, es ist eher so ein Ausdruck von Emotionen. Ne? Also die leuchten ja in ganz speziellen Momenten auf und auch in so verschiedenen Mustern. Da ist auch noch nicht klar, ob die das bewusst machen oder ob das quasi ein Reflex ist bei dem Körper. Und generell ist diese ganze Physiologie sehr interessant, weil sie sind ja irgendwie katzenartig, also haben diese spitzen Ohren, diese platte Nase, diese fast dreieckigen Gesichter und die haben diese großen gelben Augen, mit denen sie in der Nacht gut sehen können. Also James Cameron hat auch gesagt, dass er am Anfang das Ganze eher so ein bisschen Reptilien- oder Amphibienmäßig machen wollte. Das waren die ersten Konzeptzeichnungen und die sind dann bei diesem Katzenartigen rausgekommen. Was ich finde, diesem anmutigen, Katzen wirken ja auch immer so ein bisschen, ne, charakterstark und so, schon hilft. Wie findet ihr so diese Optik der Navi? Spricht euch das an? Ich sag mal, die elegantesten Schlümpfe des Universums.
Ja, also ich glaube, je weiter man ja immer von der eigenen Art irgendwie wegkommt, desto weniger sympathisiert man damit. Ne? Also so Säugetiere sind näher an uns dran und jetzt stell dir vor, das wäre ein Spinn oder sowas, würdest du sagen, boah, Alter, ist super eklig. Deswegen ja, mit den Katzen, ich finde es schon gut. Also das ist schon cool. Also es ist halt immer noch durch zwei Arme und zwei Beine sehr menschlich, dadurch, dass sie auch aufrecht gehen so. Ne? Deswegen ist es schon sehr, sehr nah am Menschen dran. Aber ja, ich finde die schon gut.
Finde ich auch. Also ich hatte noch mal das Gefühl, die sind so ein bisschen elfig unterwegs. Also auch irgendwie so elegant da durch diese Landschaft hüpfen ja manchmal auch. Deswegen, ich finde auch, also wirken sympathisch.
Genau, also das war Absicht, ne? Du sollst dich unbedingt, du sollst ja mit denen mitfühlen und dich auch quasi auf ihre Seite schlagen als zuschauende Person, genau. Die haben diese blaue Hautfarbe. Sie sollen auf jeden Fall auch rotes Blut haben. Sie haben so Kohlenstoffverstärkte Knochen, also sehr stabile Knochen. Und fand ich auch sehr interessant, das wusste ich alles nicht. Die Zellen der Navi nutzen keine Nukleinsäuren, um genetische Informationen zu speichern. Die haben also keine DNA, sondern es ist nicht erklärt, wie sie ihre Erbinformation weitergeben, aber auf jeden Fall ist bestätigt, dass es keine Nukleinsäuren sind.
Das sind halt auch schon wieder so Details, die man sich wahrscheinlich im Film gar nicht so überlegt, also man den Film macht. Sondern
aber jetzt sitzen wir hier und jetzt muss es irgendwie, jetzt geht's los. Jetzt stürzt das Kartenhaus zusammen.
Ich wollte damit jetzt auch noch gar kein Fass aufmachen. Ich wollte erstmal nur sagen, ich finde schon interessant, wie detailreich sich diese Biologie überlegt wurde, um diese Welt zu schaffen. Ne? Mhm. Das finde ich schon irgendwie spannend. So, ob das jetzt alles Sinn ergibt, können wir ja gleich gucken. Aber ja, das ist auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall sehr viele Eigenschaften, die dir natürlich vom bloßen Sehen klar werden. Aber eben gerade das mit diesen Nukleinsäuren, irgendwie weiß ich nicht, warum es dieses Detail braucht. Aber finde ich spannend auf jeden Fall, dass sie sich das auch überlegt haben. Es gibt dabei aber mehrere Probleme. Also Problem Nummer 1, fällt euch an den Navi, wir haben sie ja kurz schon besprochen, irgendwas auf im Vergleich zu ihrer Umgebung.
Ja, die Tiere haben doch so 6 Beine.
Ja, ja, genau. Die Anzahl der Gliedmaßen, ja.
Ja.
Genau, also der Großteil von der Tierwelt, zumindest der, die wir präsentiert bekommen in den Filmen, ne, das müssen ja nicht alle sein, aber die haben 6 Gliedmaßen, also sind Hexapoden, und die Navis sind aber Tetrapoden, so wie wir, und laufen auch aufrecht, ne, auf den 2 Beinen. Und das zieht sich so durch. Also die anderen Tiere, die haben alle ein doppeltes Augenpaar. Die haben also eins für die Vollfarben, fürs Vollfarbensehen. Das zweite Augenpaar soll fürs Infrarotsehen sein. Dann haben die anderen Tiere diese Luftöffnungen am Oberkörper. Ja, also die atmen anscheinend über Nasenlöcher, Kiemen. In Anführungsstrichen. Das sind eben keine Kiemen, sondern es sind einfach tiefer gelegte Nasenlöcher. Und es gibt wohl auch ein Interview mit James Cameron, wo er sagt, er hat das mit Absicht so gemacht, weil sie sollten wie ein Sportwagen aussehen. Ich habe das, weißt du, wie so ein Kühlergrill. So. Ich habe das Interview jetzt nicht gefunden, aber ich habe zumindest gefunden, dass er das so gesagt hat. Ist nicht bestätigt, aber fand ich auf jeden Fall einen witzigen Ansatz. Dann haben die ja diese neuronalen Verbindungsstellen am Ende ihres Zopfes. Ne? Also sie können sich ja mit anderen Lebewesen, sie können sich auch mit anderen, also ja, mit Tieren, aber auch mit Pflanzen verbinden. Und davon haben die anderen Tiere 2. Und die Navi haben aber nur einen. Also sie haben das quasi hinten an ihrem Zopf dran. Mhm. Und da sieht man also schon, es gibt sehr deutliche Unterschiede zu den anderen Tieren auf Pandora. Und da ist die Frage, ergibt das evolutionären Sinn? Also ist das ein Fehler? So, das ist ein Problem, was schon direkt nach dem ersten Avatar-Film besprochen wurde. Und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Es gibt nämlich Menschen, die, ich sag mal, Pandora biologisch korrekte Navi erstellt haben. Also es gibt ein Foto, wie sie aussehen müssten, wenn sie quasi so evolutionär sich entwickelt hätten wie alle anderen Tiere auf Pandora. Wie findet ihr dieses Bild?
Ja, ist halt schon direkt befremdlich, ne? Mit so 2 Armpaaren, keine Nase, keine Haare, 4 Augen.
Das sieht schon seltsam aus. Also das Gesicht sieht so ein bisschen aus wie das von Voldemort.
Ja, weil es keine Nase gibt. Ja. Hier steht übrigens auch noch so, Navi are not mammals and they should not have breasts. Also die haben auch keine Brust.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Die Navi haben Nippel. Das heißt, die sind schon irgendwie Säugetiere, aber der Rest von den Tieren dort halt irgendwie gar nicht. Ne? Die sehen halt alle so ein bisschen reptilienmäßig aus und so.
Ja. Es gibt eine Sache, mit der James Cameron versucht hat, das vielleicht uns ein bisschen plausibel zu machen. Auch das haue ich euch mal kurz hier rein. Und zwar sehen wir für einen kurzen Moment im ersten Film sogenannte Nachthörnchen, Prolemuris oder Prolemuris, Prolemuris wahrscheinlich. Das ist sozusagen ein bisschen der Missing Link, ja, also das, was wir häufig auch haben, um 2 verschiedene evolutionäre Prozesse miteinander in Verbindung zu bringen. Man hat das ja zum Beispiel beim Quastenflosser, ne, der die Verbindung zwischen Fisch und Landwirbeltier ist, oder der Archaeopteryx, der die Verbindung zwischen Dinosaurier und Vogel ist. Das ist ja dann immer eine Sensation, wenn man solche Tiere oder Fossilien dann auch findet, dass man sagen kann, okay, hier haben wir quasi diesen Übergang von der einen in die andere Evolutionsstufe. Mhm. Und diese Nachthörnchen, vielleicht könnt ihr die mal ganz kurz beschreiben, die sollen quasi der Missing Link auf Pandora sein.
Mhm. Ist ziemlich interessant, weil also erstmal ist es wie so ein, naja, kleiner Mensch, der erstmal aus der Schulter einen Arm hat und der Arm verzweigt sich unter dem Ellenbogen in 2 Unterarme so. Mhm. Und dazwischen, zwischen Bein und Arm sind dann eben diese Haut, so ein bisschen Haut halt als Flügel. Und das finde ich ist eine coole Lösung, wie man dann aus 4 Armen 2 macht.
Da merkst du einfach, da ist doch ein bisschen Überlegung drin. Ne? Also erstmal finde ich, dass dieses Nachthörnchen hier aussieht, als würde es die ganze Zeit YMCA machen. Weil die Arme sehen aus wie ein Y. Aber ich meine, du müsstest diese Biologie ja nicht erklären im Film. Du könntest einfach sagen, ja, ist halt so. Ne? Aber ich finde das schon interessant, dass sie sich dann Mühe gegeben haben zu sagen, okay, das ist ja quasi so ein bisschen der Vergleich Mensch-Affe. Ne? Also das ist ein so ein bisschen affenähnliches Tier, was auch auf dem Baum schwingt und so. Und das benutzt du jetzt, um es als Verbindung zwischen diesen 6 gliedmaßigen Tieren und den 4 gliedmaßigen Navi zu benutzen. Außerdem könnte man natürlich auch so einen Amazonas-Vergleich machen. Also wenn du dich durch den Amazonas bewegst, okay, da siehst du vielleicht auch Affen. Aber es gibt auf jeden Fall Bereiche auf der Erde, wo du sehr viele Tierarten siehst. Und wenn du dann einen Menschen in dieses Gebiet stellst, würde der Mensch auch wie ein Fremdkörper wirken. Ja, also das hast du im Regenwald wahrscheinlich schon sehr häufig. Wenn du die Affen jetzt mal außen vor lässt, so. Und wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, diese Welt ist komplett designed. Interessant ist da aber trotzdem, dass sie diese verschiedenen Clans nochmal so ein bisschen evolutionär angepasst haben. Also die Medkayina, diese Meeres-Navi, die haben ja dann auch so Schwimmhäute und sowas, ne? Und auch an den Unterarmen und so haben die, sind die ein bisschen breiter, damit sie besser schwimmen können. Also das ist dann irgendwie schon interessant, dass du eine Spezies hast, die dann aber geografisch bedingt nochmal so verschiedene Eigenschaften ausbildet.
Spricht ja auf jeden Fall dafür, dass es die Navi schon sehr lange gibt. Das ist ja so ein bisschen wie, mein Beispiel ist natürlich immer Schildkröten, die gibt es auf jedem Kontinent in vielen Ausführungen. Ist anscheinend eine schlaue Lebensform. Und genau, also das passiert ja nur, wenn sehr, sehr viel Zeit in der Evolution ist.
Auch ein Problem wäre wahrscheinlich, dass die bei der großen Größe, also erstmal könnten die Navi so groß werden, wenn du jetzt so eine geringere Schwerkraft hast, dann können Lebewesen größer werden, die Bäume können größer werden. Problem wäre vielleicht, dass sie für diese 3 Meter Körpergröße ein bisschen wenig Muskeln haben. Also sie sind ja irgendwie schon sehr schlank irgendwie. Mhm. Und um sich so selbst aufrecht zu erhalten und auch so diese Stärke, das wird ja erklärt dann mit diesen starken Knochen, die sie haben. Aber wahrscheinlich müsstest du schon ein bisschen mehr Muskeln haben, um das alles irgendwie gut auf der Größe hinzubekommen.
Außer du hast krasse Muskeln. Also das wahrscheinlich funktionieren die Muskeln noch ein bisschen anders als unsere.
Ah, okay.
Ja, vielleicht.
Es ist auf jeden Fall so, es gibt so ein paar biologische Flaws, aber es gibt jetzt nicht so Sachen, wo man sagt, das ist jetzt so mega, mega dumm auf den ersten Blick. Was vielleicht mega dumm ist, ist so diese Kombination, also der Avatar. Also die Navi an sich, kann man sagen, ist halt eine Alien-Species, so keine Ahnung wie, wir haben die ja nicht aufgeschnitten, wir wissen nicht genau, wie die innen drin funktionieren. Aber die Avatare sind ein größeres Problem. Denn wir haben ja schon gesagt, die Navi haben keine DNA, aber irgendwie in diesen Avataren, das sind ja Hybridwesen, ist trotzdem ein bisschen menschliche DNA drin. Also sie sagen, okay, du brauchst diese menschliche DNA, damit du quasi dieses Hybridwesen hast. Die Avatare haben ja auch ein menschliches Gehirn. Und wir wissen auch, dass die Navi ein Gehirn haben, logischerweise. Aber das beides miteinander in Verbindung zu bringen, wird wahrscheinlich problematisch. Ja, also zum Ersten ist die Frage, wie verbindest du denn DNA mit Nicht-DNA? Und wenn du jetzt menschliche DNA mit reinbringst, warum sehen die Avatare dann komplett aus wie Navi? Also du hast natürlich die menschliche Anzahl von Fingern und auch Zehen, aber darüber hinaus hast du kaum Unterschiede. Also wohin geht diese menschliche DNA?
Wurde alles für den einen Finger aufgebraucht, der da noch extra ist.
Ich denke, genau, ja.
Weil die DNA ist ja quasi die Information, die du reinbringst. Und diese Information müsstest du ja irgendwo andocken.
Ja, genau.
Und so hast du halt einfach in den Zellen irgendwelche Moleküle, wo die Zelle ja gar nicht weiß, was mache ich mit diesem Molekül.
Das ist so lustig, wie ihr gerade so ernsthaft diskutiert. So als wäre es überhaupt nicht komisch, dass man überhaupt so einen Avatar machen kann, wo man dann so reinspringen kann mit so einer kleinen Vorrichtung.
Darüber machen wir uns später Gedanken. Das machen wir dann.
Mit so einer kleinen Vorrichtung. Das ist das Problem mit der DNA, nicht dieser Prozess.
Es ist einfach, du kommst vom Hundertstel ins Tausendstel, wenn sich jemand halt schon 1000 Gedanken zu einer Welt gemacht hast, die aus 999 Problemen besteht, dann hast du 998 Sachen, die du besprechen kannst. So, das ist halt das.
Ja,
das
natürlich.
Ding
daran. Natürlich. Was ja zum Beispiel in dem Film auch gar nicht besprochen wird, ist, wie fühlen die sich, wenn die so in den Avatar reingehen? Wie ist das so? Ist das komisch? Ist das ganz normal? Ist das erstmal in seinem eigenen Körper?
Dazu möchte ich ganz kurz auf unsere Freaky Friday-Folge verweisen.
Ja. Ja.
Alles startet mit einer Gummihand.
Wir haben aber tatsächlich ein Freaky Friday Problem, weil es gibt ein ethisches Dilemma. Also wir haben ja gesagt, diese Avatare haben ein menschliches Gehirn oder zumindest sieht das Gehirn sehr, sehr menschenähnlich aus. Wahrscheinlich, weil nur so der menschliche Geist da drin irgendwie funktionieren kann. Und wenn der Mensch jetzt abgeschalten wird, wir sehen ja da den Colonel, wie er quasi den Jack Sully in einem Moment wütend quasi aus seinem Avatarbewusstsein rausholt, ne? Und dann sackt der Avatar, weil er vom Menschen nicht mehr gesteuert wird, plötzlich auf Pandora in sich zusammen. Die Frage ist, was passiert denn dann? Sind das irgendwie bewusstlose Klone? Was macht das Gehirn von dem Avatar in dem Moment, wo der Mensch rausgeht?
Ich sag ja, die Science Fiction ist hier nicht ausgereift.
Kennt ihr bei Men in Black im ersten Teil, da gibt's diesen Typen, da geht der Kopf so auf und da sitzt so ein kleiner Außerirdischer drin, ja, in so Hebeln.
Ja.
So,
ja.
Und so stelle ich mir das vor, dass die Avatare sind, dass das Gehirn des Avatars nur so ein, naja, so ein Steuermechanismus ist, aber dass alles andere im Gehirn der Menschen, die in diesem Tank drin liegen, passiert. Ja. Also, dass alle Erinnerungen im Menschen stecken. Ja. Und der Avatar nur so eine Art, ja, großer Roboter ist.
Aber es muss eben ein System sein, was quasi auch funktioniert, wenn du steuerst.
Ja.
Ne?
Also, ja, ja.
Also gewisse automatische Prozesse müssen schon laufen. Und ab wann machst du den Unterschied zwischen vegetativen Funktionen und so Bewusstseinsfunktionen? Also da muss man sich dann schon sehr stark damit auseinandersetzen, was ist Bewusstsein, ne? Und was ist reine Körperfunktion.
Und die Anlagen dafür, dass das alles ja trotzdem funktioniert, sind ja da, weil die, zum Beispiel der Jake, der geht dann ja komplett in seinen Avatar rein.
Mhm.
Ja.
So, das heißt, es ist ja alles schon da, es wird noch nicht genutzt.
Ja, richtig.
Ja, irgendwie schon.
Und dann kommen wir zu einem Problem, das ist, jede wissenschaftliche Errungenschaft, die du hervorbringst, braucht eine Basis. Bevor du einen Avatar hast, in den du quasi das Bewusstsein eines Menschen transferieren kannst, musst du Prinzipien haben, wie man Bewusstsein transferiert. Warum bauen sie dann nicht, ne, zum Beispiel Supersoldaten, die sie da in Kampf
haben? Ja, warum muss überhaupt diese Basis auf Pandora sein? Also reicht das nicht so weit? Ist das nur Wi-Fi-Reichweite oder kann ich von der Erde auch meinen Avatar steuern?
Ja, das kommt ja noch dazu. Die müssen immer perfekte Funkverbindungen haben.
Ja.
Ich meine, die müssen ja übelst viele Informationen, alle Sinnesinformationen müssen irgendwie hin und her kommuniziert werden. Wenn du in ein Funkloch kommst, schmeckst du dann plötzlich nichts mehr oder was? Oder hörst du dann nichts mehr so? Das ist doch komisch.
Och Mann, ja.
Mir ist es nochmal aufgefallen an einem ganz speziellen Beispiel. Die fliegen ja mit dem Helikopter, ne? Und die Helikopterfrau, die hat halt so ein richtiges Oldschool-Funkset. Also sie hat so dieses dicke Knubbelmikrofon.
Ja, das
stimmt. Und da denke ich mir, neben dir sitzt gerade ein Avatar, der über irgendwelche geile telepathische Wi-Fi-Kommunikation mit einem Menschen kommuniziert. Und du hast dieses dumme Gamer-Headset auf, ja.
Oh Mann,
also da habe ich gedacht, okay, wenn du die Basistechnologie hast, dann wäre sie wahrscheinlich überall verbaut. So wie wir jetzt quasi uns Solarpaneele, die aus der Raumfahrt kommen, auf den Balkon stellen. So hättest du wahrscheinlich auch ein Funksystem, was drahtlos übelst geil funktioniert, überall integriert und müsstest dir nicht mehr irgendwie Kopfhörer mit dem Mikrofon aufsetzen. Das heißt, wir können vielleicht zusammenfassen, die Navi als Alien-Spezies hat ein paar offensichtliche Fehler, aber ließe sich wahrscheinlich mit genauerem Hingucken irgendwie erklären und beheben. Aber die Avatare und diese Schnittstelle zwischen Menschen und den Navi, Die ist shady und da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen nachfragen. Das würde so wahrscheinlich nicht funktionieren.
So, ich mache jetzt hier den Rausschmeißer und gleich vorab, ich habe wieder den Teil bekommen, der so ein bisschen ein Downer ist, ne? Für gute Laune ist es nix, aber es ist sau wichtig, also bleibt trotzdem dran. Ihr habt ja schon gesagt, warum die Menschen überhaupt nach Pandora kommen, ist dieses Unobtainium-Material, was irgendwie so ein super abgefahrener, fiktiver Supraleiter ist, der die Energieprobleme auf der Erde lösen soll. Ne? Haben wir schon gesagt, wer weiß, wie das funktioniert. Und dieses Material gibt es nicht in echt, aber Fun Fact dazu, das ist ein Begriff, den es tatsächlich gibt. Und zwar haben in den 1950er Jahren Ingenieure diesen Begriff für Materialien geprägt, die physikalisch nicht möglich sind oder zu teuer, um sie umzusetzen.
Und es ist ja lustig, weil es halt Englisch ist, unobtain heißt ja nicht beschaffbar, also es ist quasi nicht Beschaffbarium oder so.
Ja, genau.
Aber jetzt ist es ja dann auch eigentlich Obtainium plötzlich.
Ja, es ist
geworden.
Jetzt Obtainium, ja, voll. Jedenfalls fliegt man durchs halbe Universum, um irgendwelche Rohstoffe abzubauen und die Menschen gehen dann natürlich wieder rein ökonomisch vor. Also man fliegt dahin, man will irgendwie Profit machen und am Ende einen großen Baum fällen, weil darunter Bodenschätze liegen. Ja, also es geht ja dann in Avatar darum, dass die Menschen dahin kommen, um diese Rohstoffe da zu plündern und zerstören da quasi die Natur. Und in der Umweltsoziologie spricht man dabei von Extraktivismus. Also das ist ein Wirtschaftsmodell, das auf dem massenhaften Abbau von Rohstoffen basiert, die fast ausschließlich für den Export bestimmt sind, ohne dabei Rücksicht auf lokale Ökosysteme zu nehmen. Und was fallen euch da spontan für Beispiele bei uns auf der Erde ein?
Braunkohle.
Braunkohle.
Ich habe mal Schüleraustausch gemacht in so einer Stadt in Tschechien. Most heißt das. Und also das gibt's ja hier in Deutschland auch, aber da habe ich das zum ersten Mal so wahrgenommen. Da ist nämlich mal die ganze Stadt verrückt worden, um dann Braunkohle abzubaggern. Ja, also die Stadt war quasi ein paar Meter weiter irgendwie oder ein paar hundert Meter weiter eigentlich und wurde komplett abgerissen und dann wieder neu aufgebaut. Deswegen hat die auch so gar keine Altstadt oder irgendwas, irgendwelche schönen alten Gebäude. Und irgendwie wurde die Kirche nur so transportiert, wie auch immer. Also da gab es auch so Fotos von, wie die so die Kirche transportiert haben, aber
ist irre, was für ein Aufwand man da betreibt, ne? Um, wenn du das, da kommen wieder die BWLer ins Spiel, Henry, die du meintest, ne? Die das durchgerechnet haben, dass sich das dann lohnt. Aber mir fallen natürlich 100 Sachen ein. Teakholz, die seltenen Erden auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und Tiefseebergbau, Manganknollen.
Ja. Mhm. Ja.
Auch ein Riesenproblem.
Ja. Also euch fallen spontan sofort überall auf der Erde Dinge ein, ne? Und da fragen wir uns, ja, würden Menschen zu einem anderen Planeten fliegen, um dort Rohstoffe abzubauen? Ich würde sagen, ja, die würden das machen. Das ist total irre.
Man steht auch eigentlich schon in den Startlöchern, um das beim Mond zum Beispiel zu machen.
Ja.
Also es ist ja das Nächste vielleicht.
Das ist total
irre.
Sobald
es sich lohnt, wird das gemacht.
Und es geht dabei jetzt nicht primär nur um so Metalle, ne? Also das ist, wenn man etwas rodet, also ein Ökosystem zerstört, um dort was anderes anzubauen, ja, auch Amazonas-Regenwald beispielsweise, ist dasselbe Prinzip. Also du machst was kaputt, um dort was anzubauen, was du dann wieder verkaufst irgendwo anders hin. Mhm. Zum Beispiel der südamerikanische Regenwald ist so ein klassisches Beispiel, weil dort Soja angebaut wird vor allen Dingen. Mhm. Und ich habe da in diesem Semester so ein Gespräch von Studis gehört, die haben darüber geredet, was es in der Cafeteria zu essen gibt bei uns. Und da meinte der eine, naja, Soja will er nicht, weil dafür wird ja der Regenwald gerodet. Aber nur 7% des dort angebauten Sojas werden von Menschen direkt verzehrt.
Ja, Soja ist ja auch krass Tierfutter.
Genau, also 77% werden an Tiere verfüttert. Und die restlichen Prozent für Biodiesel und andere Industrieprodukte verwendet. Also wenn man auch hier in Deutschland Tofu kauft oder so, das ist meistens europäisches Soja, aber das meiste geht eben in die Tiermast. Das heißt, wenn man Tiere konsumiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Futter gegessen haben, was mal im Regenwald.
Dass du Regenwald mit isst.
Dass du Regenwald mit isst, ja. Genau. Und in Avatar 1 wird dann schlussendlich dieser Heimatbaum gefällt, weil der eben auf einer riesigen Unobtainium-Ader hockt. Und für die Na'vi war der natürlich zentral für ihre Kultur und für das Ökosystem dort. Und bei uns auf der Erde spricht man dann von einem Ökozid, wenn man dann so einen massiven und langfristigen Eingriff in das Ökosystem macht und das eben nachhaltig zerstört. Und unser Heimatbaum auf der Erde ist der Amazonas-Regenwald. Und in dem passiert eigentlich genau das Gleiche, nur eben nicht in der, sag ich mal, hohen Geschwindigkeit wie im Film. Also bei uns dauert es eben Jahrzehnte, in denen das stattfindet, natürlich jetzt auch immer weiter beschleunigt. Aber im Film sieht man eben, okay, die fällen diesen Baum und alles geht kaputt. Mhm. 17-18% des Waldes sind bereits zerstört und ab 20-25% Zerstörung droht ein Dieback, also dass der Wald sich nicht mehr von selbst am Leben halten kann, weil er eben nicht mehr genug Eigenfeuchtigkeit produziert und dann würde er eben zu einer Steppe werden. Das heißt, wenn wir jetzt nur noch ein paar Prozent mehr zerstören, kann es passieren, dass der Wald einfach von ganz alleine stirbt, was echt ganz schön abgefahren ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, Amazonas, weit weg, mir egal. Das ist ja immer das, was man so in Internetkommentaren liest, ne? Dass so Leute sagen, ja, was interessiert mich der Amazonas? Und der Amazonas produziert gigantische Mengen Wasserdampf. Schätzt mal, wie viel Wasser ein einziger großer Baum dort an einem Tag produziert.
100 Liter.
Ich sag 1000, dann haben wir zwei Größenordnungen.
Jackpot, genau richtig, bis zu 1000 Liter an einem Tag.
Was? So.
Ja, es ist mega abgefahren und da stehen natürlich ein Haufen Bäume rum. Und fast der gesamte amerikanische Kontinent wird vom Amazonas mit Wasser versorgt. Das heißt, wenn das aufhört, kann man die Landwirtschaft in fast ganz Amerika, in Nord- und Südamerika, total vergessen.
Wahnsinn.
Das ist so dumm. Ich denke mir halt auch so, also auf Pandora, also kommt ja noch dazu, dass man das bei anderen macht, aber wir machen das auch einfach bei uns selber.
Ja. Und da ist natürlich die Konsequenz, wenn in Amerika die Landwirtschaft einknickt, ne, dann kollabieren diese ganzen globalisierten Nahrungsketten. Also auch das Essen bei uns wird dann echt knapp und echt teuer. Und obendrauf kommt, dass der Amazonas ein riesiger CO2-Speicher ist. Also das heißt, wenn man den Regenwald rodet, wird natürlich CO2 frei und der Wald kann auch nicht mehr so viel speichern. Und schon heute geben Teile vom Amazonas mehr CO2 ab, als sie speichern, weil sie eben zu trocken sind. Also außerdem reguliert der Amazonas die globale Temperatur durch den Albedo-Effekt. Das heißt, die obere Seite des Wasserdampfs reflektiert die Strahlung wieder zurück ins Weltall. Und die Verdunstungskälte, die kühlt natürlich auch den Wald dort. Das heißt, all das hat Einfluss auf die globalen Meeres- und Windströmungen und damit eben auch auf unser Klima. Und ja, natürlich Biodiversität, also 10% aller bekannten Arten leben im Amazonas-Regenwald, was aber nur 1% der Landfläche ausmacht. Was auch echt ganz schön abgefahren ist. Und die Parallelen zum Film hören da auch nicht auf. Im Film vertreiben ja die Menschen die Navi, ne, führen Krieg gegen die und gehen auch eben mit Waffengewalt davor, um da an die Rohstoffe zu kommen. Und das hat tatsächlich auch einen ziemlich realen Hintergrund. Im Amazonas-Regenwald beispielsweise, da gehen die Holzfäller, die Großgrundbesitzer und diese Goldschürfer, im Amazonas wird auch ziemlich viel Gold abgebaut, die finden das natürlich nicht gut, dass dort indigene Menschen leben. Und immer ausgerechnet dort, wo die wohnen, sind halt Goldadern und wächst das Soja besonders gut. Ne?
Ausgerechnet.
Ausgerechnet da. Ah. Naja, und noch ärgerlicher ist natürlich, dass diesen Indigenen das Geld ziemlich egal ist, weil die lassen sich das halt nicht wegkaufen. Ne? Und was dann ziemlich häufig passiert ist, die Leute mit Interesse an dem Land, die schicken bewaffnete Milizen dahin, lassen ganze Dörfer niederbrennen und es werden auch gezielt dort die Anführer ermordet, um eben die Leute den Widerstand dazu brechen. Und was auch ziemlich perfide ist, die schicken kranke Arbeiter dahin, weil diese unkontaktierten Völker, also die noch keinen Kontakt zur Zivilisation hatten, die sind natürlich nicht immun gegen beispielsweise Grippe oder Masern oder sowas. Das heißt, man steckt die gezielt an und löscht da gezielt ganze Dörfer und Volksgruppen einfach aus. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur eine Umweltzerstörung, sondern auch eine massive Menschenrechtsverletzung. Und die Organisation Conselho Indigenista Missionario, das ist eben eine Organisation, die solche indigenen Menschen vertritt und die veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über Gewalt an indigenen Völkern in Brasilien. Und der aktuellste Bericht ist über das Jahr 2024 und da steht drin, dass 211 Indigene in Brasilien ermordet worden sind. 424 dokumentierte Fälle gibt es von Gewalt gegen Personen, also unter anderem Mordversuche und 1241 Fälle von Gewalt gegen Eigentum, also Zerstörung von Häusern oder von Ernte und so. Also das ist echt krass und es gibt da eigentlich keine juristischen Konsequenzen, weil die Cops dort und die lokale Politik da eben mit rein verstrickt ist.
Was nicht untertrieben, als du meinst, dass du das Downer-Thema hast?
Nee. Also die Parallelen sind erschreckend, ja. Und darüber wird aber irgendwie nicht geredet. Also es gibt zwar immer mal so bei irgendwelchen Treffen von der UNO oder sowas, da protestieren ja immer mal solche indigenen Leute, aber gehört werden die halt nicht. Mhm. Aber ich sag mal so, wir haben den harten Teil jetzt erstmal hinter uns. Ich habe jetzt nämlich noch was echt Cooles, was die Stimmung wieder ein bisschen hebt. Also ihr habt ja schon gesagt, auf Pandora sind die Lebewesen alle miteinander verbunden und die kommunizieren ja über diese Tentakel, ne, die Lebewesen da haben. Und Grace, die Wissenschaftlerin, die mit der künstlichen Kippe, die sagt, dass alle Lebewesen insgesamt mehr Verbindungen haben als das menschliche Gehirn.
Oh, ja.
Die kommunizieren alle über elektrochemische Signale und das ist tatsächlich auch auf der Erde so. Und das ist auch im Amazonas-Regenwald beispielsweise so und zwar über das Mykorrhiza-Netzwerk. Das nennt man auch das Wood Wide Web. Und das ist Begriff, der setzt sich aus Mykes für Pilz und Rhiza für Wurzel zusammen, also das Pilzwurzelnetzwerk. Und das gibt es in allen Wäldern der Erde, nicht nur im Amazonas, sondern beispielsweise auch im Thüringer Wald. Und das Ganze ist eine Symbiose aus dem Myzel von Pilzen und den Wurzeln verschiedener Bäume. Und entdeckt hat es Albert Frank Ende des 19. Jahrhunderts, aber Suzanne Simard, das ist eine kanadische Forscherin, die hat 1997 das mit Experimenten dann tatsächlich erstmals richtig nachgewiesen, dass Pilzmyzele wie so eine Datenautobahn im Wald sind und hat dem Ganzen den Begriff dann Wood Wide Web verpasst. Und das Buch von ihr, Finding the Mother Tree, das war auch die direkte Inspiration für Avatar. So, und die hat ein übelst geiles Experiment gemacht. Die ist in den kanadischen Wald und hat verschiedene nah beieinander stehende Bäume, so Tüten übergezogen und hat da verschiedene Kohlenstoffisotope reingepumpt. Eine Birke beispielsweise hat das radioaktive Gas mit C14 gekriegt, eine Douglasie, welches mit C13 und eine Zeder, die war halt in der normalen Atmosphäre, wo eben hauptsächlich C12 als Kohlenstoffisotop drin ist und das war quasi die Kontrollgruppe. Und dann ist sie mit einem Geigerzähler und einem Massenspektrometer in den Wald und hat die Bäume untersucht. Und da
das ausgetauscht haben.
Und hat gesehen, dass sie das ausgetauscht haben. Und zwar die Birke und die Douglasie, die waren mit dem Myzel vernetzt und haben darüber eben solche Zucker ausgetauscht. Und wenn die Birke im Schatten stand, hat die Zucker von der Douglasie bekommen und umgekehrt. Das heißt, die Bäume haben sich gegenseitig geholfen. Und die Zeder, die quasi in der normalen Atmosphäre war, die war nicht mit dem Myzel verbunden. Und die hatte keinen signifikanten höheren Anteil von diesen radioaktiven Isotopen drin. Also die war quasi offline. Das ist total abgefahren. Und was das zeigt ist, dass Bäume sich gegenseitig aushelfen und so das Überleben in dem ganzen Wald sichern. Und jetzt kommt noch eine coole Verbindung zu Avatar. Simar hat entdeckt, dass es tatsächlich so Mutterbäume gibt, wie in Avatar, wie auf Pandora, wie dieser Heimatbaum. Und das sind die ältesten und größten Bäume im Wald, weil die haben die meisten Verbindungen zu anderen Bäumen. Und wenn dieser Baum stirbt, dann schickt er in den letzten Stunden massiv viele Nährstoffe und Informationen an die anderen Bäume, um die Überlebenschancen zu erhöhen.
Och nett.
Da ist es ganz schön krass. Also man kann sagen, der sterbende Baum leert so seine Vorratskammern und spendet die Nährstoffe den anderen.
Die gibt doch mal kurz die Weisheit weiter.
Ja, und tatsächlich mit der Weisheit, da komme ich gleich noch dazu. Also die Bäume erkennen, welche anderen Bäume auch mit ihnen verwandt sind und schicken denen besonders viele Nährstoffe.
Können wir da nur kurz den Disclaimer einschieben, dass das die Bäume nicht mit Absicht machen. Seitdem Peter Wohlleben dieses Buch geschrieben hat, denken alle Menschen, dass Bäume Gefühle haben und denken, aber der Baum an sich hat kein Bewusstsein und keine Intention, das zu tun.
Nee, also der Baum, der hat natürlich kein Bewusstsein, aber die checken wohl über dieses Myzel schon, welche Bäume mit denen verwandt sind.
Das ist völlig klar, aber das ist ich will damit nur sagen, es ist kein.
Aber der Baum macht das nicht aus Nettigkeit, ne?
Der hat keine Motivation, es ist keine Absicht des Baumes dahinter. Ja. Das ist ein Prozess, der läuft, aber der läuft nicht, weil der Baum das möchte.
Ja, genau. Also da hast du recht. Also die Bäume wissen das nicht.
Ja.
In dem Sinne, wie wir es wissen.
Ja.
Ne?
Ja.
So.
Ja.
Und aber diese Informationsweitergabe, die funktioniert jetzt so, dass je nachdem, welche Todesursache oder welche Ursache das Sterben hat, da sendet der Baum auch noch Signale an die anderen. Und zwar beispielsweise bei Schädlingsbefall schickt der Stresssignale, irgendwelche bestimmten Enzyme, wodurch andere Bäume dann ihre chemische Abwehr hochfahren. Also die produzieren beispielsweise Bitterstoffe oder Harze, bevor die eben selber von irgendwelchen Schädlingen befallen werden. Das heißt, da ist schon eine Informationsweitergabe da, dass die anderen Bäume checken, okay, Achtung, Achtung, hier ist jetzt der Borkenkäfer unterwegs oder sowas. Ja, das ist sozusagen dieses Wissen, es ist kein Wissen, ne? aber sozusagen diese Information des sterbenden Baumes in Form von Abwehrstrategien gegen Schädlinge beispielsweise, das ist quasi schon das Vermächtnis in Anführungszeichen. Ne? Ich mache gerade mit meinen beiden Fingern so. Das wird dann schon an die anderen Bäume sozusagen weitergegeben. Und das ist auch wieder so eine Parallele zu Avatar, dass man sagen könnte, okay, das ist irgendwie dieses AWA-Prinzip in der Natur, dass da schon Informationen da sind, um sich selber irgendwie zu schützen. Und deswegen ist dieser Raubbau an der Natur dann eben auch doppelt scheiße. Zum einen sterben natürlich die Lebewesen und mit diesen Lebewesen gehen quasi auch ganze Bibliotheken an Wissen, ich mache jetzt wieder mit meinen zwei Fingern so, quasi verloren. So, und da löschen wir so viele coole Dinge aus, bei denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt, natürlich. Mhm. Und das alles nur wegen Profitgier und Bequemlichkeit. Ja, das ist einfach total abgefahren. Und deswegen, alles hängt mit allem zusammen. Jede und jeder von uns trifft im Supermarkt beispielsweise immer eine Entscheidung, ob man etwas zerstört oder bewahrt. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Bäume oder Tiere. Ne? Also auch wenn einem Menschen am Herzen liegen, sollte man da seinen Konsum auch dahingehend überdenken. Und weil die Natur und das Leben so cool sind, sollten wir auf jeden Fall irgendwie Wege wählen, die am wenigsten zerstören. Und ja, da eben auch vielleicht Fleisch öfter mal liegen lassen und stattdessen den Tofu mit europäischem Soja kaufen.
Danke, Veganer Jake Sully.
Gerne. Was würdet ihr nach unserer jetzigen Diskussion Avatar für ein Siegel geben?
Oh, ich finde es total schwer zu sagen, ne? Weil, also klar, Pandora könnte es geben, der Mond und so weiter, das wäre schon irgendwie drin. Diese ganze Biologie- und Avatar-Sache ist natürlich Bullshit, haben wir gerade schon gesagt. Auch, dass wir in der nächsten Zeit jetzt irgendwie da hinreisen könnten zu Pandora, auch Bullshit. leider ist es aber so real, dass Menschen das da machen würden, also mit diesem ganzen Bergbau und so. Da hätte ich echt gehofft, dass das auch Bullshit ist, aber leider nein. Also das wäre genau das, was Menschen machen würden, wenn sie da irgendwas entdecken würden auf Pandora. Oh, deswegen schwer zu sagen, es ist halt irgendwie so ein Mittelfeld wahrscheinlich. Ist schon sehr coolig, die sojafressende Kuh könnten wir heute vergeben. Ja, ich sag mal mit Tendenz eher Kaninchenkauz, weil, ja, also die meisten Sachen sind halt nicht so realistisch.
Ich glaube, wir haben halt zwei Probleme. Problem Nummer eins ist, dass wir wieder so ein übliches Ding haben wie ein Regisseur hat sich an der realen Welt bedient und hat sich davon inspirieren lassen, schreibt eine Geschichte. Das heißt, alles, was an Avatar stimmt, stimmt, weil es geklaut ist, und alles, was nicht stimmt, stimmt, weil es ausgeschmückt ist. Das haben wir ja ganz häufig, das Problem. Und Problem Nummer zwei ist, dass so sehr vieles noch im Dunkeln ist, ne? Und hypothetisch. Also Anne sagt, es könnte so einen Mond geben, es könnte diesen Planeten geben, es könnte, könnte, könnte. Es gibt natürlich super viele Alien-Welten, die viel beschissener gemacht sind. So, das müssen wir jetzt natürlich auch sehen. Es gibt so viele Alien-Planeten, die einfach sich überhaupt keine Gedanken über diese Biologie machen, so, wo Dinge halt einfach irgendwie funktionieren. Von daher könnten wir jetzt auch sagen, wir halt nehmen was zugute.
Jake Topp ist eigentlich einfach nur sauer, dass der dritte Film so schlecht war und dass er deswegen im Kino war. Und deswegen wird jetzt hier nach unten tendiert.
Der zweite auch schon. Ich hätte einen Film machen sollen und dann hätten wir hier den Delfin vergeben und gut.
Ich muss zur Rettung von Avatar jetzt tatsächlich sagen, ja, es ist abgeguckt, aber man muss ja sagen, wenn wir über wissenschaftliche Korrektheit reden, ne, dann muss man aber auch sagen, dass James Cameron sich Gedanken gemacht hat, dass es akkurat ist. Und was Anne gesagt hat, dass es tatsächlich einen Gasriesen bei Alpha Centauri gibt, das, was nachträglich rausgekommen ist, was James Cameron noch gar nicht wusste,
das
ist
dafür,
ganz schön cool.
Ja.
Und dass die sich tatsächlich übelst Gedanken gemacht haben über die Biologie, wie dieses ganze Zeug, dass die sogar so ein Missing
Link. Aber dafür
Link
haben sie sich über so viele Sachen gar keine Gedanken.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber du hast recht, du hast recht.
Ich wäre tatsächlich fast zur Kuh tendiert, aber wir können uns vielleicht auf den Kaninchenkauz einigen.
Ja, ich habe ja am Anfang auch schon Kaninchenkauz gesagt, also ich bin da dabei.
Ja, let's do it.
Gut, dann bekommt hiermit Avatar offiziell von Wissende hinter den Kulissen den Kaninchenkauz verliehen.
Ich finde es immer noch so lustig, dass das eine Kategorie bei uns ist. Ich kannte den Kaninchenkauz vor dieser Abstimmung, die wir damals hatten, überhaupt nicht.
Ja. Ja, ihr habt gesehen, wir greifen eure Themen hier sehr, sehr gerne auf, wenn ihr uns Vorschläge schickt. Und wir müssen sagen, wir brauchen neue Themen. Wir würden uns über Vorschläge eurerseits sehr freuen. Also immer her damit. Schreibt uns gerne bei Instagram oder per E-Mail über podcast@wissenhinterdenkulissen.de.
Und wenn ihr uns nicht nur Themenvorschläge, sondern vielleicht auch etwas Bares senden wollt, dann könnt ihr das super gerne über Ko-fi tun, unsere Crowdfunding-Plattform. Alle Infos, wie das funktioniert, gibt's in den Shownotes.
Und last but not least sagen wir auch immer wieder, gebt uns gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform, auf der ihr diesen Podcast jetzt gerade hört. Macht das jetzt gleich, geht doch runter. Jetzt, die Folge ist vorbei. Ihr habt nichts Besseres mehr zu tun, außer drüber nachzudenken und uns 5 Sterne zu geben. Auch das hilft uns ein bisschen weiter und dafür sind wir sehr dankbar. Danke.
Und diese beiden Dinge unterschreibe ich und verabschiede mich und uns. Bis zur nächsten Folge. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.